Babyforschung, Entwicklung, Kameradschaft, Empathie, Eigentum, Krieg bis Machtmissbrauch geht es in dem neuen Werk von Rutger Bregmann. Im Grunde gut. Eine neue Geschichte der Menschheit. Dass der Mensch grundsätzlich böse sei, ist ein Grundpfeiler westlichen Denkens. Es halten uns immer nur etwas zivilisatorischer Lack, eine Handvoll Gesetze und Autoritäten davon ab, über unsere Mitmenschen herzufallen. Rutger Bregmann fragt, wie es zu diesem Menschenbild kam. Und er wagt eine neue Geschichte, die des Menschen, der gut ist. Denn nicht Argwohn und Egoismus ermöglichen den Fortschritt der Menschheit, sondern Vertrauen und Kooperation. Bregmann zeigt, warum die Pessimisten falsch liegen und dass eine menschliche, gerechte und ökologische Welt möglich wird, wenn wir erkennen, wir sind besser, als wir denken. Anhand von Erkenntnissen aus Psychologie, Biologie, Geschichte und Archäologie weist er nach, welche Denkfehler den althergebrachten Modellen zugrunde liegen. Unsere Spezies konnte sich gegen andere Arten nicht mit Stärken, Intelligenz und List durchsetzen, sondern vor allem durch Kooperation. Nur durch ein vertrauensvolles Miteinander und einer naiven Zuversicht in die Zukunft haben wir es geschafft, unsere Tage als Jäger und Sammler hinter uns zu lassen und weitgehend friedlich zusammenzuleben. Geht man von dieser Prämisse aus, ist es möglich, die Welt und den Menschen komplett neu und optimistisch zu denken. Zitat: Dass Menschen von Natur aus egoistisch, panisch und aggressiv sind, ist ein hartnäckiger Mythos. Der Biologe Franz de Waal spricht deshalb von einer Fassadentheorie. Die Zivilisation wäre demnach eine dünne Fassade, die beim geringsten Anlass einstürzen würde. Die Geschichte lehrt uns aber das genaue Gegenteil. Gerade wenn Bomben vom Himmel fallen oder Deiche brechen, kommt das Beste in uns zum Vorschein. Im Kapitel »Der Fluch der Zivilisation« schreibt Bregmann: Hatte Jean-Jacques Rousseau recht? Ist es wahr, dass der Mensch von Natur aus gut ist und dass alles erst mit der Entstehung der Zivilisation schiefging, als wir an einem Ort sesshaft wurden? Das erscheint mir immer plausibler. Betrachten wir etwa den nächsten Bericht von jemandem, der 1492 auf den Bahamas an Land ging. Er staunte über die friedlichen Einwohner. Sie tragen keine Waffen und kennen auch keine. Und als ich ihnen ein Schwert zeigte, schnitten sie sich aus lauter Unwissenheit daran. Das brachte den Besucher auf eine Idee. Sie würden gute Sklaven sein. Wir könnten sie uns mit 50 Mann allesamt unterwerfen und sie tun lassen, was wir wollen. Sein Name war Christoph Kolumbus und er ließ seinen Worten Taten folgen. Ein Jahr später kehrte er mit 17 Schiffen und 1500 Mann zurück. Danach ging es los mit dem Menschenhandel. Hier wurden Menschen zum Eigentum. Aber um zu verstehen, wodurch alles schiefgelaufen sein könnte, müssen wir 15.000 Jahre in der Geschichte zurückgehen, als die letzte Eiszeit endete. Bis dahin war der Planet noch dünn besiedelt und die Menschen haben die Kälte gemeinsam bekämpft. Es war kein Struggle for Survival, sondern eher ein Snuggle, Kuscheln for Survival. Wir hielten uns gegenseitig warm. Aber dann veränderte sich das Klima. Das Land zwischen dem Nil im Westen und dem Tigris im Osten wurde zum Land, wo Milch und Honig fließen, in dem sich immer mehr Menschen niederließen. Hier war das Leben kein brüderlicher Kampf gegen die Elemente mehr. Es gab genug für alle und deshalb war es logisch, sich niederzulassen. Hütten und Tempel wurden errichtet, es entstanden Dörfer und Städte. Die Bevölkerung wuchs und wichtiger noch, die Menschen begannen Besitz zu erwerben. Was sagte Rousseau doch gleich dazu? Der Erste, der ein Stück Land eingezäunt hatte und es sich einfallen ließ zu sagen, dies ist meins, damit ging es schief. Es muss eine große Aufgabe gewesen sein, die Menschen davon zu überzeugen, dass Land, Tiere oder selbst Menschen Eigentum von jemand anderem sein könnten. Denn Jäger und Sammler teilten immer so ziemlich alles. Außerdem begann mit der Erfindung des Besitzes die Ungleichheit zwischen den Menschen zuzunehmen. Nach dem Tod wurde das Eigentum sogar an die nächste Generation weitergegeben. So wurde das Erbe erfunden, das die Kluft zwischen Arm und Reich weiter vergrößerte. Das Buch hat 5 Teile. Im 2. Teil wird unter anderem beschrieben, wie Kinder von Psychologen angestachelt wurden, sich zu bekriegen. In einem Fall gelang es, in einem Fall nicht, weil die Kinder sich befreundet hatten, weshalb sie sich nicht mehr gegeneinander aufhetzen ließen. Wir springen zu Teil 3. Hier geht es zunächst um Ausnahmefälle. Zitat: Die meisten Menschen waren bereit, einander zu helfen. Und wenn es eine Gruppe gab, die sich dem versagte, dann waren es die Machthaber, die Wissenschaftler und die Chefredakteure, die Gouverneure und die Polizeikommissare. Es waren diese Leviathane, die logen und manipulierten. Sie haben ihre Probanden nicht von ihrem sogenannten bösen Naturell geschützt, sondern sie gegeneinander ausgespielt. Und so kommen wir zur Kernfrage zurück. Wie können wir das Böse im Menschen erklären? Wie ist es möglich, dass der Homo Papi, dieser freundliche Zweibeiner, die einzige Spezies ist, die Gefängnisse und Gaskammern baut? In den vorangegangenen Kapiteln haben wir entdeckt, dass Menschen sich vom Bösen, das als das Gute getarnt daherkommt, verführen lassen. Dieser Befund wird sofort die nächste Frage auf. Warum hat sich das Böse im Lauf der Geschichte in dieser Hinsicht perfektioniert? Wie hat es uns so weit bringen können, dass wir uns gegenseitig den Krieg erklären? Ich muss immer wieder an die Worte von Brian Hare, dem Puppy-Experten, aus dem 3. Kapitel denken. Er sagte: Der Mechanismus, der uns zur liebenswertesten Spezies macht, hat uns auch in die grausamste Gattung auf diesem Planeten verwandelt. Im ersten Teil dieses Buches wurde deutlich, dass das nicht auf den größten Teil unserer Geschichte zutrifft. Wir waren nicht immer so grausam. Zehntausende Jahre sind wir als Nomaden über die Erde gezogen und Konflikten aus dem Weg gegangen. Wir haben keine Kriege geführt. Wir haben keine Konzentrationslager gebaut. Aber was ist, wenn Haar ins Schwarze getroffen hat? Wenn es um die letzten 5% unserer Geschichte geht, von dem Moment an, als wir in Siedlungen sesshaft wurden? Es kann doch kein Zufall sein, dass der erste archäologische Beweis für Kriegsführung ungefähr vor 10.000 Jahren auftauchte, genau in dem Zeitfenster, in dem wir Privateigentum und Landwirtschaft erfunden haben. Haben wir damals begonnen, auf eine Art und Weise zu leben, auf die unser Körper und unser Geist nicht vorbereitet waren? Evolutionspsychologen sprechen auch von einem Mismatch, einem Mangel an physischer oder mentaler Vorbereitung auf die moderne Zeit. Das bekannteste Beispiel hierfür ist Fettleibigkeit. Jäger und Sammler waren noch schlank und fit, aber weltweit gibt es mittlerweile mehr Menschen mit Übergewicht als Hungernde. Die Menschen stopfen Zucker, Fett und Salz in sich hinein, selbst wenn unser Körper längst keine Kalorien mehr benötigt. Warum essen wir immer weiter? Unsere DNA glaubt, dass wir immer noch durch den Dschungel rennen. In prähistorischen Zeiten war es klug, sich vollzustopfen, sobald man auf einen früchtetragenden Obstbaum stieß. Das passierte schließlich nicht oft und eine extra Fettschicht war eine Investition in die eigene Zukunft. Aber jetzt, in einer Welt mit billigem Fastfood, ist dieser zusätzliche Fettanteil eher ein Anschlag darauf. Sollten wir die schwärzesten Seiten unserer Geschichte auch so sehen? Als dramatisches Mismatch? Ist ein solches Missverhältnis der Grund, warum der Homo Papi heutzutage zu den grausamsten Dingen fähig ist? Wenn das stimmt, dann muss es in unserer Natur etwas geben, das auf fatale Weise auf die moderne, zivilisierte Welt reagiert. Eine Neigung, die Jahrtausende kaum Probleme bereitet hat, sich aber inzwischen eine Schattenseite zugelegt hat. Irgendetwas aber war's. Empathie blendet uns, sagt Bregmann an anderer Stelle. Vaterlandsliebe, Vertrauen zur eigenen Partei, also die Ideologie, machten Hitlers Wehrmacht zur besten Kampftruppe im Zweiten Weltkrieg. Bregmann zitiert Morris Janowitz. Das Böse resultierte seiner Meinung nach nicht aus dem Sadismus verkommener Bösewichte, sondern aus der Verbundenheit tapferer Kämpfer. Der Zweite Weltkrieg war ein Kampf von Millionen gewöhnlicher Menschen, angetrieben vom Besten der menschlichen Natur, Freundschaft, Loyalität, Treue, umso größer das Gemetzel in der Geschichte. Der Psychologe Roy Baumeister spricht denn auch von dem Mythos des puren Bösen, der Fehlinterpretation unserer Feinde seien bösartige Sadisten. Das gilt sogar für Terroristen. Auch sie gleichen uns, werden Experten nicht mehr müde zu betonen. Natürlich ist es verführerisch anzunehmen, dass Menschen, die sich selbst in die Luft jagen, Monster sind. Psychologisch, biologisch, neurologisch, sie müssen einfach gestört sein. Sind es vielleicht Psychopathen, die nie eine Schule besucht haben, oder sind sie in bitterer Armut aufgewachsen? Etwas müsste doch erklären, warum sie sich so sehr vom durchschnittlichen Menschen unterscheiden. Aber dann kommen die Soziologen, diese stoischen Datenfresser, die ihre Excel-Tabellen mit den Eigenschaften von Hunderten von Menschen füttern, die sich mit Sprengstoff in die Luft gejagt haben. Und dann stellt sich heraus, dass so etwas wie der durchschnittliche Terrorist nicht existiert. Terroristen sind mal hoch und mal wenig gebildet. Sie sind reich und arm, humorvoll und ernst, religiös und gottlos. Sie haben normalerweise keine psychischen Störungen. Auch mit Traumata aus ihrer Jugendzeit sind ihre Taten nicht zu erklären. Nach ihrer schrecklichen Tat werden oft geschockte Nachbarn, Bekannte und Freunde des Täters befragt. Sie beschreiben den Terroristen in der Regel als nett oder sympathisch. Wenn es eine Eigenschaft gibt, der Wissenschaftler bei Terroristen immer wieder begegnen, dass sie empfänglich sind, empfänglich für die Meinungen anderer, anfällig für Autoritäten. Sie gieren nach Anerkennung und wollen ihrer Familie und ihren Freunden Gutes tun. Attentäter töten nicht für eine Ideologie, merkt ein amerikanischer Anthropologe an. Sie morden füreinander. Nach Ansicht von Experten findet eine Radikalisierung selten aus eigenem Antrieb statt. Es ist was, was Freunde und die Liebsten gemeinsam tun. Viele terroristische Zellen sind buchstäblich ein Bund von Brüdern. So waren beispielsweise 4 Brüderpaare an den Anschlägen vom 11. September 2001 beteiligt. Sie fühlen sich als Teil von etwas Größerem. Bregmann schreibt, dass das Gute in unserer Natur liegt. Er stieg in die Babyforschung ein. Beispielsweise haben die Forscher untersucht, nach welcher Puppe eines Schauspiels sie greifen, nach der kooperativen oder nach dem Frechdachs. Die hilfsbereite Figur war immer Favorit. Doch der Autor wurde ernüchtert. Auszug. Es steckt nämlich noch etwas anderes in uns. Einige Jahre später entwickelte das Hamlin-Team eine Variante des ersten Experiments. Diesmal wurden den Babys zwei Arten von Frühstücksflocken vorgesetzt, Cheerios und Cracker. Die Babys durften wählen, welche Marke sie leckerer fanden. Dann wurden ihnen zwei Puppen gezeigt, eine, die Cheerios mochte und eine, die Cracker vorzog. Die große Frage: Nach welcher Puppe würden die Babys greifen? Die Antwort: Die Babys entschieden sich meist für die Puppe mit dem gleichen Geschmack. Und dabei blieb es nicht. Diese Vorliebe blieb auch dann bestehen, wenn die Babys ein Stück sahen, in dem sich die Puppe mit dem gleichen Geschmack als Frechdachs und die andere Puppe als gute Haut herausstellte. Worauf wir immer wieder mit der Nase gestoßen wurden, sagte ein Kollege von Hamlin, ist, dass Babys das gemeine Individuum mit dem gleichen Geschmack dem netten Individuum mit einer anderen Meinung vorzogen. Wie deprimierend darf es denn noch werden? Babys haben bereits, bevor sie sprechen können, eine Abneigung gegen das Unbekannte. In Dutzenden von Experimenten haben die Forscher des Babylab nachgewiesen, dass Babys keine fremden Gesichter, seltsamen Gerüche, Fremdsprachen und seltsamen Akzente mögen. Es scheint, dass wir als Xenophoben geboren werden. Daraufhin fragte ich mich, könnte das unser fatales Mismatch sein? Könnte es sein, dass unser Instinkt des Fremdelns für den größten Teil unserer Geschichte kein Problem darstellt, aber jetzt gerade eben doch? Immerhin lebten wir mehr als 95% unserer Zeit auf der Erde als nomadische Jäger und Sammler. Wenn wir einen Fremden trafen, konnten wir ein Schwätzchen halten. Wir hatten einen Namen und ein Gesicht vor uns. Heute verhält sich das völlig anders. Heute sind wir in anonymen Städten von Millionen von Fremden umringt. Wir lernen den anderen jetzt hauptsächlich durch die Medien kennen. Und Journalisten neigen dazu, die Schlechten in den Fokus zu rücken. Ist es da wirklich überraschend, dass wir Fremden gegenüber so viel misstrauischer geworden sind? Hat sich unsere Abneigung gegen das Unbekannte manchmal in Schießpulver verwandelt? Empathie wird empfunden für Gleichartige. Bregmann zitiert Orif Blom: Empathie ist ein eingeschränktes Gefühl. Empathie und Fremdenfeindlichkeit sind zwei Seiten derselben Medaille. Wir springen zu einem Auszug: Wie Macht korrumpiert. Man ahnt es schon, mächtige Menschen haben die gleichen Neigungen. Sie verhalten sich so, als hätten sie einen Hirnschaden erlitten. Im wörtlichen Sinn, sie sind impulsiver, egoistischer, rücksichtsloser, arroganter, narzisstischer und grobschlächtiger als der Durchschnitt. Sie gehen öfter fremd, hören weniger gut zu und nehmen seltener die Perspektive eines anderen ein. Sie sind schamloser und zeigen selten den spezifischen Gesichtsausdruck, der die Menschen vom Tierreich einzigartig macht. Sie erröten nicht. Macht scheint wie eine Art Anästhetikum zu wirken, das den Betreffenden von anderen abgrenzt. 2014 setzten drei amerikanische Neurologen sowohl mächtige als auch weniger mächtige Menschen unter eine transkranielle magnetische Stimulationsmaschine, ein schwieriges Wort für ein Gerät, das Gehirnfunktionen testet. Sie entdeckten, dass Machtgefühle einen mentalen Prozess stören, den Wissenschaftler auch als Spiegelung bezeichnen, einen Prozess, der eine wichtige Rolle bei der Empathie spielt. Normalerweise ist der Mensch ein sich durch und durch spiegelndes Wesen. Wenn jemand lacht, lachen wir ebenfalls. Wenn jemand gähnt, gehen wir mit. Aber die Mächtigen spiegeln seltener. Es ist, als wären sie nicht mehr mit anderen Menschen verbunden, als wäre der Stecker gezogen. Ist es also verwunderlich, dass mächtige Menschen, die weniger verbunden sind, oft zynische Leute sind? Eine Reihe Untersuchungen hat gezeigt, dass Macht zu einer negativen Einstellung anderer Menschen gegenüber führt. Die Machthaber gehen nicht selten davon aus, dass die meisten Leute faul und unzuverlässig sind. Aus dieser negativen Sicht auf die Menschheit schließen sie, dass wir geleitet und ausspioniert, gemanagt und reguliert, zensiert und kommandiert werden müssen. Und dass sie selbst die dafür auserwählten Personen sind, genau das zu tun. Macht verleiht das Gefühl, anderen überlegen zu sein. Im Kapitel »So sieht eine Demokratie aus« lernen wir erst einmal. Weltweit werden unsere Demokratien von mindestens 7 Plagen heimgesucht. Parteien, die zerbröckeln, Bürger, die einander nicht vertrauen, Minderheiten, die ausgegrenzt werden, Wähler, die ihr Interesse verlieren, Politiker, die sich als korrupt erweisen, Reiche, die ihre Steuern hinterziehen, und hinzu kommt das nagende Bewusstsein, dass die heutige Demokratie mit einer tief verwurzelten Ungleichheit einhergeht. Bregmann beschreibt, wie es auch anders gehen kann. In Torres, Venezuela, kandidierte ein Außenseiter gegen die 2 als korrupt bekannten Gegner und gewann, weil er seine Macht an die Bürgerschaft weitergeben wollte. Diese lokale Revolution machte Furore und erstreckte sich bis 2016 schon über 1500 Städte, die einen partizipativen Haushalt eingeführt haben. Auszug. Tatsächlich sprechen wir hier über eine der größten Bewegungen des 21. Jahrhunderts und dennoch ist die Chance groß, dass Sie noch nie davon gehört haben. Nur wenige Nachrichtensendungen sind daran interessiert. Bürgerpolitiker sind nun einmal keine verkappten Reality-Stars. Sie haben kein Geld für Spin-Doktoren oder Werbespots. Sie studieren keine markigen Sprüche für sogenannte Debatten ein und machen sich schon gar keine Gedanken um tägliche Meinungsumfragen. Im Gegenteil, Bürgerpolitiker führen ruhige, vernünftige Gespräche. Das klingt langweilig, doch es ist magisch. Es könnte ohne weiteres die Antwort auf die 7 Plagen unserer alten, ermatteten Demokratien sein. Es ist Zeit für ein neues Menschenbild, gehört zu den finalen Aussagen Bregmanns. Im Grunde gut von Rutger Bregmann, erschien bei Rowohlt.